2022 wird das Jahr der Volatilität.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Eine Aussage von JP Morgan, großen Vermögensverwalter. Und einige haben mir die Frage gestellt, wann wird denn das kommen? Oder wie wird sich das abzeichnen? Wenn wir die aktuellen Kursentwicklungen uns anschauen, naja, dann sind wir mittendrin. Vor einer Woche um diese Zeit, am Dienstag, am 4. Jänner, haben wir noch darüber gesprochen, wie fantastisch der erste Tag, der zweite Tag des neuen Jahres war. Da kamen viele Fragen, was kann man daraus ableiten, wenn im Jänner die Kurse sehr stark starten. Und da habe ich schon gesagt, naja, ich würde noch ein bisschen abwarten, weil nach zwei, drei Handelstagen ist der Januar noch nicht vorbei. Wir werden darauf dann zurückkehren, wenn wir am 31. Jänner, am 1., 2. Februar tatsächlich die Ergebnisse von Jänner uns anschauen können. Dann sehen wir, wie ist Januar geworden und wo können wir das im Vergleich zu früheren erste Monatsergebnisse dazugeben und was waren dann wie waren die Ergebnisse. Die Zahlen haben wir ja schon im Hintergrund. Aber es kamen auch Fragen von Anlegern in den letzten Tagen, die mich gefragt haben, ja, aber was passiert aktuell? Warum so hohe Ausschläge? Warum diese hohe Volatilität schon seit September letzten Jahres ist so viel Unruhe im Markt? Naja, wenn wir das insgesamt uns anschauen, dann ist es so, dass eine dominierende Sache die Kapitalanlagemärkte beschäftigt. Das ist übergeordnet natürlich seit zwei Jahren Covid und im Speziellen jetzt die Omikron-Variante. Aber was wesentlich ist für die Kapitalanlagemärkte, für die Börsen, waren die letzten zwei Jahre die Pandemiezeit ja extrem bullish, extrem positiv. Ist pervers, weil ja, Menschen verlieren Jobs, Menschen sind krank, Angehörige sind möglicherweise auf Intensivstationen und der Kapitalmarkt feiert. Das ist nun mal so, dass der Kapitalmarkt die aktuelle Situation für sich positiv ausnutzt. Das, was ja, von den Notenbanken zur Verfügung gestellt wurde, das billige Geld dafür nutzt, um diese Situation zu feiern. Wenn aber jetzt wir umschwenken Richtung Normalisierung und das kommt von mehreren Seiten, dann ist das für den Kapitalmarkt nicht mehr ganz so bullish und vor allem auch wenn wir wissen, dass die ewige Liquiditätsunterstützung für die Märkte nicht gesund ist, den Märkten ist es ja wurscht. Und sie simulieren schon mal eine Zeit lang auch ganz gern den Hilflosen, damit diese Geldspritze weiterhin zur Verfügung steht. Vergleichen wir nur die Kommunikation der amerikanischen Zentralbank mit der Kommunikation vor einem Jahr. Da hat es geheißen, die Inflationsthemen sind transitory, also übergangsweise, nicht dauerhaft. Und deswegen muss man nicht reagieren. Und die amerikanische Fed hat aus heutiger Sicht viel zu lange, wahrscheinlich zumindest um zwei Quartale, um ein halbes Jahr zu lange zugeschaut und die Liquiditätsunterstützung weiter hochgehalten. Jetzt könnte man natürlich im Nachhinein sagen, man hätte das früher abstellen können. Es gab auch immer Stimmen, auch damals, die gesagt haben, jetzt ist genug, jetzt können wir das wieder zurückfahren. Übrigens, diese Stimmen, die eine andere Meinung haben, die gibt es ja immer. Die gibt es jeden Tag, weil damit eine quasi aktuelle Kursbildung zustande kommt an den Märkten und diese Kursbildung halbwegs stabil ist, ist zwischen Käufer und Verkäufer, Pro und Contra, Gegner und Befürworter, ist meist so das Verhältnis 50-50 oder kippt 49-51, also bewegt sich um 50 herum. Und egal was danach kommt, eine andere große Menge, recht große Menge, kann immer sagen, ich hab's schon immer gewusst. Aber wenn wir uns nur anschauen, vor einem Jahr hat es noch geheißen, eben transitory, da war keine Rede davon, dass die Liquiditätsunterstützung so radikal und so schnell eingestellt wird. Und wir sprechen hier in diesem Format, in diesem Podcast, schon seit einigen Wochen darüber. Für uns ist es normal, dass wir wissen, dass mit Ende März die Liquiditätsunterstützung beendet ist. Auch die Europäische Union stellt, also die Europäische Zentralbank stellt die Liquiditätsunterstützung um, nicht so radikal wie die Amerikaner, aber wird auch zurückgefahren. Das zweite ist die Zinserhöhung. Die Zinserhöhung war vor einem Jahr noch kein Thema. Dann in den letzten Monaten haben wir darüber gesprochen, dass es zwei Zinserhöhungen im Dollarraum heuer geben wird. Jetzt preisen die Märkte mittlerweile schon vier Zinserhöhungen ein. Und einer meiner Lieblings-Quant-Strategen, der Kolanovic, der sehr, sehr gute Analysen macht und die Daten immer wieder als Grundlage nimmt, Big Data Analyst, der hat schon vor einiger Zeit wie Omikron aufgetaucht ist, aus den Daten eines signalisiert, es wird deutlich ansteckender sein als die Delta-Variante, aber nicht so schwer im Verlauf. Somit wird die Belastung der Intensivstationen nicht mehr unser Maßstab sein, maximal die Belastung der Normalstationen und es kommt eher die Gefahr auf uns zu, dass infrastrukturell wir Probleme bekommen, weil Basisversorgungssysteme einfach Personalprobleme kriegen, weil die Menschen quasi unter Anführungszeichen ganz normal einfach krank sind und weil sie krank sind und nicht zur Arbeit gehen können, wichtige infrastrukturelle Systeme möglicherweise nicht am Leben gehalten werden können oder nicht aufrechterhalten werden können. Und das ist die Situation, die wir derzeit sehen in vielen einzelnen Bereichen. Das Zweite, was Kolanovic signalisiert hat jetzt in den letzten Wochen, dass mittlerweile der Markt, der Kapitalmarkt, überverkauft ist, weil hier mehr als vier Zinssenkungen schon eingepreist sind. Dieser Rückgang, speziell im Technologiesektor, und das sieht man in den Charts vom Nasdaq-Index am stärksten. Der Nasdaq ist in eine sehr volatile Phase hineingegangen, so im vierten Quartal 2021. Den tiefsten Stand hat der Nasdaq gehabt, so am Anfang des vierten Quartals in Oktober. Danach ein sehr starker Rebound und seitdem eine sehr hohe Volatilität. Nähert sich jetzt langsam der sogenannten 200-Tages-Durchschnittslinie. Aber wenn wir die Analysen aus der Vergangenheit anschauen und die Volatilität in diesem Index auf so ein Niveau gestiegen ist, wie wir es jetzt haben, und aktuell bewegt sich die Volatilität ungefähr auf dem Level, wo wir vor einem Jahr Ende erstes Quartal waren, als dieser sehr, sehr starke Aufwärtshype des gesamten Technologiesektors mal gestoppt wurde. Und da hat es begonnen, seit Ende des ersten Quartals 2021, dass jene Bereiche, die nicht wirklich Geld verdienen, dass die Bereiche jedes Mal, wenn gemeldet wird, dass die Zinsen nach oben gehen, sehr starke Rückschläge erleiden. Bespoke Investment macht immer wieder sehr interessante Auswertungen und hat gestern in einer Auswertung aufgezeigt, dass zum Beispiel Unternehmen aus dem Russell 1000 Index, wie diese Unternehmen seit Jahresanfang sich entwickelt haben, wie die Kurse aktuell sind. Und am stärksten ausgebombt sind jene Unternehmen aus diesem Russell 1000, die kein gesundes Geschäftsmodell aktuell haben, sprich die noch kein Geld verdienen, die sehr, sehr stark auf Fremdkapital angewiesen sind, die sehr, sehr stark mit der Zukunftsvision arbeiten und quasi den Anlegern die Perspektive in der Zukunft verkaufen, diese Unternehmen haben am stärksten verloren. Und wenn man die Analyse dann tiefer nochmal anschaut in einer anderen Auswertung, wo es nicht um die Gewinne, sondern um die Umsätze geht, jene Unternehmen, die Geld einsammeln, aber aktuell sehr, sehr wenig Umsatz erwirtschaften, auch diese Unternehmen haben massiv auf die Nase bekommen, seit Jahresanfang im Schnitt 6-7% Rückgang. Muss man sagen, seit Jahresanfang, das ist gerade mal eine Woche. Und das wird weiterhin relevant sein, aber darüber sprechen wir hier in diesem Podcast auch schon sehr lange, dass wenn jemand seine Portfolios zusammenstellt, in einer kurzen Phase der Pandemie in den 2 Jahren war es fast egal, wie ich die Portfolios zusammengestellt habe und es konnte alles auf Zukunft, auf Hoffnung, auf Perspektive aufgebaut werden. Es dreht sich ganz eindeutig in der Normalisierung dorthin, dass gesunde Geschäftsmodelle entscheidend sind, Sektoren entscheidend sind, die nicht überschuldet sind, die Geld verdienen, die möglicherweise auch schon Dividenden auszahlen. Also wir schwenken auch hier Richtung Value-Werte. Für langfristige Investoren ist das eher eine logische Geschichte, weil jemand, der langfristig ein Portfolio zusammenstellt, der weiß, dass am Ende des Tages, egal wie viel Marketing dahinter ist, der weiß, dass egal wie viel Versprechen dahinter ist und Vision und leuchtende Augen, am Ende des Tages zählt eines. Wie viel Geld wird mit dem Geschäftsmodell verdient? Wie gesund ist das Geschäftsmodell? Wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell? Brauchen das die Menschen? Ist es ein Nutzen für die Gesellschaft? Nur dann wird tatsächlich nachhaltig auch ein Gewinn erwirtschaftet. Das heißt, was sich ändert, ist, dass der Jay Powell und die Direktoren der amerikanischen Notenbank so quasi ja, im Moment aus allen Rohren schießen und den Markt versuchen zu verklickern. Liebe Leute, akzeptiert, dass sich die Geldpolitik ändert. Und natürlich müssen wir sie beobachten, wie reagiert der Markt darauf? Reagiert der Markt nachhaltig mit einer Rücknahme der Risikobereitschaft oder erschreckt der Markt kurzfristig, geht aber wieder in zu aggressiv und sehr schnell in Risikomodus. Woher merke ich, dass der Markt im Risikomodus ist? Wenn ich mich mit Menschen unterhalte und es ergeben sich immer wieder solche Phasen in den letzten 30 Jahren, da habe ich das ein paar Mal erlebt, wenn entweder Kunden oder Bekannte von Kunden, die mich kennen oder wissen, womit ich mich beschäftige, zu mir kommen und sagen, ja Janosch, ich habe jetzt endlich ein bisschen Geld und möchte was riskieren. Alleine die Aussage, dass jemand so kommt, zeigt, dass in der allgemeinen Auffassung oder in der Denkweise dieser Menschen ja, die Gedanken reifen, dass Kapitalmarkt zocken ist, Kapitalmarkt Casino ist, Anlegen Casino ist. Die eine Geschichte ist die Herausforderung, wie finde ich die Tonlage mit diesen Menschen so mich zu unterhalten, damit wir aus dieser Zockmentalität rausgehen und die tatsächlich beginnen anzulegen, Investoren zu sein, ohne sich einzureden oder sich darauf eine Zeit lang einzulassen, dass der Kapitalmarkt reine Zockerei ist. Weil sie meinen damit, ich möchte jetzt was riskieren, ich möchte die Gewinne, die ich gesehen habe, dass manch anderer in den letzten Monaten oder Jahre gemacht hat. Und so ein Milieu entsteht, wenn zu lange bestimmte Rahmenbedingungen positiv sind für die Märkte. Und im Grunde sind es auch die zittrigen Hände, die da sind, die sich selber bedauern, dass sie keine Gewinne gemacht haben, jetzt noch schnell aufspringen wollen, jetzt sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich Reserven, ich will ein bisschen was riskieren. Und das sind die zittrigen Hände, die eigentlich aus dem Markt rausgehören. Und sie werden sowieso aus dem Markt rausfallen, die Frage ist nur wann und mit wie viel Verlust gehen sie. Aber diese Masse, diese zittrige Masse macht den Kapitalmarkt auch dann natürlich nervöser in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, dass die Notenbanker gut beraten sind, weil die Informationen ja heute so schnell im Kreis laufen, immer wieder Signale zu geben und immer wieder Aktionen zu setzen, damit diese zittrigen Hände abgeschüttelt werden. Ob das jetzt schon gelingt oder nicht, das ist eine andere Frage. Wenn man also die Indizes anschaut, dann sieht man, dass wir in den Hauptindizes, und das ist jetzt, ich nehme den Nasdaq heute her, weil da die Betroffenheit der Unternehmen aus dieser Zinspolitikänderung deutlich stärker ist als im Standard & Poor's 500. In den letzten Jahren haben wir gesehen, und das motiviert leider wieder die zittrigen Hände, dass wenn die Kurse auf so ein Niveau zurückgefallen sind, wo wir jetzt sind, in der Nähe der ungefähr 200-Tages-Durchschnittslinie, und der Markt auch signalisiert hat, dass alles überverkauft ist, dass es da einen sogenannten Rebound gegeben hat und die Kurse dann wieder angestiegen sind. Diese Entwicklungen bestärken die Zockermentalität by the dip. Das heißt, man kann Rückschläge immer blind kaufen, weil es steigt eh nachher alles an. Und das haben wir leider seit 2000 so nach dem ersten Quartal gesehen, dass sehr viele unerfahrene private Kleinanleger mit dieser Buy-the-Dip-Mentalität ausgebombte Unternehmen einfach zu kaufen, motiviert durch die Reddit-Boards und Robinhoods sehr, sehr stark einfach blind hineingekauft haben in viele Bereiche, ohne dahinter sich anzuschauen, welche Substanz dahinter steckt. Und das macht das Ganze ja auch so schwierig, das zu begleiten. Gestern hatten wir die erste Folge Fragen der Zwölfjährigen, weil ich auch dort sehe, dass auch die Jugend aus dieser Querkommunikationsmentalität sehr viel aufschnappt und mitbekommt und speziell über Marketing sehr stark manipulierbar ist. Und genau deswegen ist es wichtig, hier immer wieder mit ihnen über Zusammenhänge, über Hintergründe zu plaudern, um sie irgendwie zu begleiten. Erfahrungen werden sie selber machen müssen, aber trotzdem aus den vorhandenen Erfahrungen ein paar Zusammenhänge aufzeigen, um einfach vorsichtiger und kritischer zu sein. Es kamen ja auch die Fragen. Nein, bevor ich dazu komme, kurz abschließend. Also was hat sich in dieser Woche geändert? In der Woche hat sich geändert, haben wir ja mal gesagt. Liquidität wird zurückgefahren. Mittlerweile ist eingepreist, dass es möglicherweise 4 Zinserhöhungen heuer geben wird. Und sogar diese Zinserhöhung nicht im Dollarraum bleibt, sondern vielleicht sogar im Euroraum eine Zinserhöhung kommen könnte. Christine Lagarde hat zwar im November noch gesagt, 2022 schließen wir Zinserhöhungen aus. Who knows? Wenn man die Preise hier anschaut und die Entwicklungen, dann könnte es durchaus sein, dass hier 2021 auch schon was passiert. 22. Und das Dritte, was jetzt innerhalb einer Woche aufgetaucht ist, dass die amerikanische Notenbank darüber laut nachdenkt, die Bilanz vielleicht im heurigen Jahr schon zu beginnen zu senken. Und wir dürfen nicht vergessen, vor der Pandemie war die amerikanische Fed schon damit beschäftigt, ihre Bilanz zu reduzieren. Sie haben erste Gehversuche schon gesetzt. Darauf hat der Markt ein bisschen verkühlt reagiert. Dann haben sie wieder gegengesteuert. Aber das war vor der Pandemie absehbar, dass die amerikanische Fed versuchen wird, die Bilanz sukzessive laufend abzubauen. Nicht sehr schnell, nicht sehr radikal, aber trotzdem. Und jetzt ist das eine Geschichte, die also mit dazugekommen ist. Die letzte Idee, die noch aufgekommen ist, das war so die Frage nach dem gestrigen Beitrag mit der Jugend, mit den Zwölfjährigen. Wo ist die Idee überhaupt hergekommen? Das Spannende ist, ich habe schon länger darüber nachgedacht, dass wir das machen könnten, aber über die Feiertage haben wir im Bekanntenkreis einige gemütliche Runden gehabt. Natürlich immer unter Einhaltung der Pandemie, der Covid-Themen, die da notwendig sind. Und da gab es von Kindern in dieser Alltagsklasse 11, 12, 13, 14 sehr, sehr gute und interessante Fragen an die Eltern. Und ich habe dann in diesem Zusammensitzen die katastrophalen Rückmeldungen der Eltern gehört. Und die haben mir deswegen wehgetan, Weil das sind Eltern, die, wenn bei den Kindern etwas passiert, sich dann aufregen und sagen, wieso fragst du mich nicht? Aber auf der anderen Seite, gerade dann, wenn die Kinder sehr gute, sehr sinnvolle, sehr wichtige Fragen stellen, mit ihrer Antwort die komplette Motivation der Kinder abdrehen, jemals wieder Fragen zu stellen. Aber nicht nur die Kinder wollten dann gar keine Fragen mehr stellen, sondern auch alle Erwachsenen rundherum waren, ja, waren ganz starr, weil leider nicht die Frage schlecht war, die Frage war super, sondern die Antwort war eine Katastrophe. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, in diesem Podcast die Fragen der Jugend zuzulassen und nicht überheblich, besserwisserisch von oben herab, sondern ganz einfach aus ihrem Blickwinkel, auf Augenhöhe, diese Fragen gemeinsam zu diskutieren, zu beantworten und ihnen dabei zu helfen, dass sie mehr Hintergrundinformationen bekommen. Und nebenbei, diese Sendungen sind nicht gedacht für die Jugend, sondern ich habe das Gefühl, dass diese Serie, diese Beiträge mit den Fragen der Jugend eher den älteren Erwachsenen helfen kann, weil sie viele Fragen entweder gar nicht stellen können oder sich in der Form gar nicht zu stellen trauen, die aber sehr, sehr wichtig sind, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wenn man heute für sich seine eigene Strategie für Kapitalanlagen aufbauen will. In diesem Sinn wünsche ich heute auch wieder einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Gespräche und wir hören uns wieder beim morgigen Podcast aus dem Kaffeesatz. Liebe Grüße.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.